Großartig, was Gott tut hier in unserer Welt. Auch ganz liebe Grüße nach Italien. Ich weiß immer, dass Francesco immer zuschaut, häufiger und immer dann grüßt, auch per WhatsApp. Von daher liebe Grüße auch nach Italien. Francesco, wenn du mit dabei seid und Tina, richtig tolle Sache, was ihr da tut in Italien. Und dritter Advent ist schon, ne? Ich bin manchmal wirklich, wie schnell das geht. So, ich meine, es ist der 11. Dezember, ratzfatz, dritter Advent, zumal ja auch der 24. jetzt ein Samstag ist. Dann zieht sich das sozusagen ja auch schon wieder gleich nach vorne. Und im Advent, ja, da liebe ich diese Lichter, da liebe ich auch, wir haben auch unseren Weihnachtsbaum schon aufgestellt, so, und wir haben heute Morgen die dritte Kerze angezündet. Weiß gar nicht, ob du das auch schon getan hast, so reinzustarten. Und ich liebe diesen Flair. Und wirklich sich darüber Gedanken zu machen, warum wir Advent feiern. Advent heißt Ankunft. Ankommen, und wir feiern Ankunft Jesu in diese Welt. Und das eigentlich in zweierlei Dingen. Einmal natürlich vor 2000 Jahren, dass Jesus als Baby hier in die Krippe auf diese Erde gekommen ist. Und das andere Mal natürlich, dass er wiederkommen wird. Jesus kam als Richter. Er kam als Retter in diese Welt, ne, und wird als Richter wieder in diese Welt kommen. So, er kam als König in diese Welt und er wird auch als König auf diese Welt wieder kommen. So, um uns letztendlich auch alle zu sich zu ziehen. Er kam im Verborgenen, nur wenige wussten es damals, dass er sozusagen der König ist. Und er wird als derjenige wiederkommen und alle werden es sehen. Es wird keine Ausnahme sein. Ich weiß nicht, wie Jesus das machen wird, aber er wird es definitiv tun. Er kam als Anfänger und er wird als Vollender wiederkommen. Den Juden damals war das durchaus bewusst. All das, was ich jetzt auch sage, all das, was wir auch in den Prophetien auch lesen und den Vorhersagen im Alten Testament über Jesus, über den Messias, über den Christus, den Gesalbten. Und die haben sich echt damals gefragt, wie wird das denn alles zugehen, wenn Jesus auf diese Erde kommt? Diese ganzen Prophetien, wie kann das ein Gottessohn, der in Menschengestalt kommt, überhaupt erfüllen in dieser kurzen Zeit? Und das ist sehr spannend, deshalb gab es ja damals sehr viele Kontroversen, als Jesus da war. Deshalb gab es so unterschiedliche Meinungen, deshalb gab es auch zwei religiöse Strömungen, Gruppierungen, deshalb gab es auch Leute, die auf Jesus zukamen und sagten, ey, Jesus, klär uns mal eigentlich auf, was heißt denn das denn eigentlich da, was da steht, was uns immer gesagt wurde. Und wenn wir so ein bisschen, wenn man sich auf die Suche macht in der Bibel und dann auch ein bisschen in der Historie, in der Geschichte, dann kommt man auch darauf, dass Juden und etliche Juden auch damals glaubten, dieser Messias, er muss zweimal kommen. Das ist sehr spannend von diesem Gedanken her. Er muss wirklich zweimal kommen. Dem war das durchaus nicht bewusst, dass Jesus kommt als Retter und wiederkommen wird als Richter. Sie dachten, das wird vereint. Deshalb haben sie gesagt, oh, Jesus, wirst du das ganze Israel, das ganze Reich Israel wiederherstellen? Und Jesus sagt, das ist jetzt nicht meine Mission jetzt hier. So, von diesem Background, Hintergrundgedanken müssen wir verstehen, warum es diese ganzen Kontroversen gab um Jesus. Und ich finde das spannend, weil über dieses zweite Kommen Jesu will ich heute Morgen mit euch nachdenken. Tatsächlich. Nicht über das erste, sondern wirklich über das zweite Kommen. Und ich weiß, es wird nicht da viel darüber gesprochen, aber ich glaube auch, dass wir so ein vollständiges, wenn nicht sogar ein vollständigeres Bild eigentlich von Jesus bekommen. Ist ja nicht so, dass wir immer das Bild von Jesus haben und sagen, boah, ich habe das begriffen und Jesus, das bist du, sondern wir bekommen eine Art vollständigeres Bild von ihm, wie er war, wie er ist und warum er eigentlich auf diese Erde kam. Und vielen macht dieses Bild, auch gerade vielen Christen, macht dieses Bild, dass Jesus wiederkommen wird, Angst. Vielleicht auch, weil es auch mit dem Ende unserer Welt verknüpft ist. So. Und dann macht das tatsächlich Angst. Und ich gebe zu, mir hat das damals auch in Kindheit oder auch in Teenie-Jahren echt Angst gemacht. So. Und ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und es wurde immer von der Entrückung gesprochen, dass irgendwann Jesus kommen wird und alle werden zu ihm entrückt so. Und ich habe mich immer gefragt, und was ist mit den Leuten, die übrig bleiben? So. Und ich habe gedacht, ich will ja nicht alleine zurückbleiben, das ist ja ganz schlimm. Ja, was machst du denn dann? So. Und Jesus, ich will bereit sein. So. Aber ich hatte echt Angst. Immer wenn ich über Jesus dachte, als derjenige, der wiederkommen wird, als Richter, dachte ich, ups, hoffentlich bleibst du nicht zurück. So. Und dann unserer Family war es so, wir waren eigentlich immer zusammen und wir haben alles zusammen gemacht. Und dann hatte ich eines Nachmittags am Wochenende mal einen längeren Mittagsschlaf gemacht. So. Und dann wachte ich auf und ging runter und keiner war mehr da. Und ich ging überall rum und dachte, oh Schreck, Gideon allein zu Hause. Aber ich habe mich nicht gefreut. Nicht wie Kevin, der überall rumgesprungen ist, so jetzt mache ich all das, wenn meine Eltern, meine Familie nicht da ist oder so. Ne? Sondern ich dachte, die wurden jetzt vielleicht entrückt und ich wurde vergessen. Und dann guckst du auf der Straße raus und weil es Wochenende war, fuhr auch fast kein Auto und dachte, ich bin nicht der Einzige hier auf dieser Welt. Ja. Das ist so, weißt du, wenn du Angst hast vor Jesus, ja, wenn er wiederkommt und vor dieser ganzen Tatsache, ne, und da war auch immer eine Angst da, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast, vielleicht hast du auch irgendwas falsch gemacht und du hast dich vorher gestritten und gelogen, hab gedacht, und deshalb kommst du jetzt nicht in den Himmel. So, ich weiß gar nicht, wem das so geht oder wo dich das schon mal irgendwie so, oder wo dich das so mitgenommen hat. Und heute, ganz ehrlich, freue ich mich jedes Mal, wenn Jesus kommt. Ich freue mich, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Ich freue mich, dass er wiederkommen wird. Ich freue mich jedes Mal, wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist wirkt mit seiner Kraft. Dann kommt Friede, dann kommt Freude und dann kommt Gerechtigkeit. Und es tut so gut, wenn Jesus kommt, wenn er wiederherstellt und wenn er heilt. Aber es hat etwas zu tun, dass man sich damit auch beschäftigt, was das zweite Kommen eigentlich beinhaltet, auch für mich persönlich und für dich auch. Und wie das ganz genau natürlich aussehen wird, da sind sich na viele nicht einig und gibt es viele Meinungen. So, das hören wir auch hin und her, auch in den verschiedenen Kirchen oder Gemeinden oder was Leute glauben oder denken, was richtig ist. Und häufig wird auch das tausendjährige Reich in diesem Zuge mit erwähnt. So, und ich erwähne das auch hier, weil unser Text steht nämlich heute in Offenbarung 22 und das tausendjährige Reich steht tatsächlich zwei Kapitel vorher in Offenbarung 20. Und meine persönliche Meinung ist, dass das tausendjährige Reich ein Sinnbild ist für das Reich Gottes, das mit der Geburt Jesu in diese Welt gekommen ist. Du musst nicht meiner Meinung sein, so, ne, aber auch die Zahl 1000 kommt nicht so häufig in der Bibel vor. Im Psalm 90, Vers 4 kommt es vor, dass ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre letztendlich wie ein Tag. Das Spannende ist, dass Petrus im 2. Petrus 3, Vers 8, meine ich, das wieder aufgreift, dieses Bild von diesen 1000 Jahren, auch von dem Psalm 90, Vers 4, und dann verknüpft mit der alttestamentlichen Verheißung, wo er sagt, viele halten das für eine Verzögerung, aber der Herr verzögert seine Verheißung nicht. Und dann kommt es auch ein bisschen später auch über das Ende der Welt und wenn Jesus wiederkommen wird, in diesem Zusammenhang. Und für mich ist die 1000 Jahre ein Sinnbild dafür, für die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung. Also gar keine Zahl in dem Sinn, dass es wirklich 1000 Jahre sind, sondern ein Zeitpunkt, den Gott setzt und der erfüllt ist. So, von daher glaube ich fest auch wirklich daran, dass dieses Reich Gottes, dieses tausendjährige Reich schon angebrochen ist, mit Jesus hier in diese Welt gekommen ist. Und wir lesen diese alttestamentlichen Verheißung in Jesaja 11 und auch in Jesaja 65 davon, wo Wolf und Lamm nebeneinander liegen. Das Lamm auf der grünen Wiese. Ich weiß nicht, ob es einige kennen. Okay, einige kennen es. Ich mache nicht weiter. Aber dieses Bild wird dann immer wieder dafür verwendet, ja, wenn dann Jesus schon mal wiedergekommen ist, aber ich sehe es eigentlich schon bewahrheitet. Wenn der Friede Gottes in Menschen einzieht, passiert genau das, dass Menschen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichen Charakters auf einmal zusammenkommen. Wolf und Lamm nebeneinander. Und es ist ja auch immer wieder beeindruckend, auch wir sind ja relativ auch international hier, wenn man so zusammenkommt und Jesus anbetet und der Friede kommt und wirklich Menschen von außen kommen und sagen, boah, das ist irgendwie krass, was Gott tut. In dieser Mitte, ja, weil er in unserer Mitte wohnt. Und auch wenn die Gemeinde, seine Kirche, die Kraft und Autorität Jesu wirklich in Anspruch nimmt, hat der Feind, der Böse, der Satan, keinen Anspruch mehr. Keine Macht mehr. Vergleich eigentlich, als Jesus zu Petrus sprach, in Matthäus 16, Vers 19, ich gebe dir die Schlüssel. Und was auf der Erde gebunden wird, wird im Himmel gebunden sein. Einfach mal nur so ein paar Gedanken, die ich reingebe, warum ich dieser persönlichen Überzeugung bin, dass das tausendjährige Reich das Reich Gottes eigentlich ist und schon angebrochen ist. Und vielleicht warten wir, wenn wir das lesen, oft immer noch auf das, was kommen wird, aber vielleicht ist es schon da. Und wir nehmen es manchmal vielleicht auch sogar als Ausrede, dass es irgendwie dann mal sein wird, aber vielleicht ist es schon da. Denk mal drüber nach. Und ich meine, es ist ja einzigartig, dass die Herrschaft Gottes und die Autorität, die Jesus durch den himmlischen Vater bekommen hat, uns gegeben hat als seine Kirche, die an ihn glauben. Das ist enorm. Das ist enorm. Das ist auch einzigartig. Auch alle Theologen sagen, das ist einzigartig und eigentlich in dieser Form nicht mehr wiederholbar. Es ist gegeben worden, so wie ich gebe dir die Schlüssel, also diese Autorität. Und stell dir vor, die Kirche und diejenigen, die glauben, die nehmen das in Anspruch. Dieses Reich kommt gewaltfrei und nicht institutionell in einer Art Gottesstaat daher. Dieses Reich ist nicht politisch, aber es hat Einfluss auf Politik. Dieses Reich ist eine Revolution, aber es ist eine Revolution der Liebe. Und überall, wo es auf der Welt anders ausgerufen wird, glaubt das nicht. Das ist ganz klar, da ist das Wort Gottes klar. Ich sage das gerade auch aus der aktuellen Situation heraus. Viele haben auch einfach Schiffbruch dort erlitten, die gesagt haben, das Reich Gottes ist politisch, es muss kommen. Auch das tausendjährige Reich ist übrigens ein Begriff, auch im Dritten Reich, was proklamiert wurde. Wir sehen, wo das hinführte. Andere in Südamerika werden ganze Enklaven gebaut oder einzelne Stadtstaaten sozusagen, wo das Reich oder das tausendjährige Reich jetzt anbricht. Haben wir auch in der Kirchengeschichte auch im 16. Jahrhundert, im Täuferreich Münster, so, wo das wirklich ausuferte, kannst du vielleicht mal bei Gelegenheit googeln, nicht jetzt, so. Wo Franz von Waldeck übrigens, der Fürst, eingreifen musste, der protestantische Fürst. Also kommt Geschichte auch wieder einfach zusammen und das hat komische Auswirkungen gehabt, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Vieles kommt im christlichen Gewand und frommen Gewand daher, hat aber mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Von daher müssen wir immer auch aufpassen, was wir da auch glauben, was wirklich tatsächlich in der Bibel steht. Nun können wir jetzt ein bisschen drüber noch viel nachdenken, kommen wir zum Text heute, aber als Einleitung ist das wichtig, um unseren Text gut einordnen zu können. In Offenbarung 22, Vers 12 bis 16. Und ja, es ist das letzte Kapitel in der Bibel. Tatsächlich, also zum Jahresende das letzte Kapitel in der Bibel. Und Jesus sprach hier in einer Vision im Originalton sozusagen zu Johannes. Johannes, der einer der Jünger Jesu gewesen war, auf der Insel Patmos verbannt. Jesus war gen Himmel aufgefahren. Wir lesen dann in der Offenbarung 22 dann Folgendes. Spricht Jesus, siehe, ich komme bald und den Lohn bringe ich mit, um einem jedem zu geben, wie es seinem Werk entspricht. Ich bin das A und das O, also Alpha und Omega, die Buchstaben Anfang und Ende vom griechischen Alphabet, heute würde man sagen A und Z, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig, die ihre Gewänder waschen, sie sollen ein Anrecht haben auf den Baum des Lebens und durch die Tore einziehen in die Stadt. Draußen bleiben die Hunde. So. Also fast schon wie im Geschäft steht, ne? Offenbarung 22 bis 15 können wir drunten steigen, ne? Ich muss draußen bleiben. Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und lügt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies über die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Und wir springen gleich zu Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und Johannes antwortet, Amen, komm, Herr Jesus. Wer wünscht sich, dass Jesus kommt? Gehen Peine hoch. Wer wünscht sich, dass Jesus jetzt kommt? Oh. Einige denken, oh, ich will noch heiraten. Ne? Ein bisschen was vorgenommen hier, die jungen Leute hier. Das ist ein spannender Text, oder? Gehen wir heute so ein bisschen drauf ein. Jesus kam als Retter in diese Welt. Und das ist nur die halbe Wahrheit, weil wir genau hier lesen, Jesus wird wieder als Richter kommen. Und was er angefangen hat, wird er auch zu Ende bringen oder will er auch zu Ende bringen. Das ist so wichtig für unser Gottesbild, weil wir sehen Jesus oft auch nur als dieses kleine, süße Baby, das in der Krippe liegt, das hier vor 2000 Jahren hier in diese Welt gekommen ist. Der Kuschel-Jesus, der einlädt, zu ihm zu kommen. Das Lamm, davon haben wir heute auch in Liedern gesungen, ich glaube mehrmals sogar, das geschlachtet worden ist, damit alle Fehler weggenommen werden so, und weggewaschen sind, damit du eigentlich eine Beziehung haben kannst zum himmlischen Vater. Aber der Sohn Jesus, der Sohn Gottes Jesus, ist auch Konsequenz. Er ist nicht nur Lamm, er ist auch Löwe. Wir trauen uns manchmal gar nicht darüber nachzudenken. Das Lamm als Richter, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Johannes der Jünger Jesu, ich meine, er war mit Jesus ja wirklich unterwegs gewesen, hat ihn zu Lebzeiten erlebt und auch einfach gesehen, sah in einer Vision auf der Insel Patmos Jesus als Ersten und als Letzten und es verschlug ihm die Sprache. Mal als Notiz, Johannes, der Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Allein die Beschreibung, wenn wir Offenbarung 1 lesen, gleich das erste Kapitel, dann in Vers 17, was er sah, lässt erahnen, dass es nicht ansatzweise beschrieben werden kann. So, es übermannten ihn die ganzen Gefühle, die Emotionen. Er konnte gar nichts sagen, als einfach nur auf die Knie gehen. Vor Ehrfurcht bekam er keinen Ton raus. Er, der Jünger Jesu, der Jesus eigentlich von der Erde kannte. Und was sprach Jesus hier in Offenbarung 1, Vers 17? Fürchte dich nicht. Und ich wiederhole diese Worte, fürchte dich nicht. Das ist es, was wir und was du vielleicht auch tun solltest. Ey, wenn du Jesus kennst, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, mit Jesus dich zu beschäftigen, auch als derjenige, wenn er als Richter wiederkommen wird. Und vielleicht war das bis jetzt irgendwie ein Thema, ein rotes Tuch, was du da, dieses Thema, worauf das so raufgelegt hast. Egal, was andere sagen, egal, wie du dich fühlst oder ob du denkst, oh, ich bin nicht gut genug oder ich bin verdammt oder ich mache so viel Fehler, hey, fürchte dich nicht, darüber nachzudenken. Und lerne Jesus mehr kennen. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich auch herausfordernd, diese Seite von Jesus kennenzulernen. Aber es ist ein Schritt auch ins Ungewisse. Es mag dich herausfordern, aber das lohnt sich. Nun bin ich ja jemand, der hat ja Angst. Höhenangst zumindest. So, und alle, die mich kennen, die müssen jedes Mal immer ein bisschen drüber lachen. Es ist von Mal zu Mal tatsächlich besser geworden. Heute kann ich schon bei 10 oder 20 Meter Höhen stehen und es ist wirklich besser geworden. Früher konnte ich nicht mal 2 Meter, das ging doch jetzt hier, ne, diese Höhe. Und jedes Mal, wenn wir in den Kletterpark gehen, Papa, lass uns in den Kletterpark gehen, ne, oder Jugend, wir wollen in den Kletterpark gehen, dann ist das echt eine riesen Herausforderung für mich. So. Ich kann jetzt inzwischen gut nachts auch schlafen, bevor wir diese Aktion machen. Ne? Aber du kettest dich dann so an und so und du siehst auch jedes Mal bei den anderen, du lässt sie auch immer vor, ja, probier erst mal aus. Ne? Und da sieht das so elegant und so leicht aus und du weißt auch, das Seil hält. Ne? Aber du fragst dich jedes Mal, wird es auch bei dir halten? Ne? So. Du bist dir nicht so sicher. Ne? 1000 Mal ging es gut und dann bist du dran. Ne? Das ist so die Gedanken, die so kommen. Und dann habe ich das erst neulich erzählt, gab es so eine Situation, da habe ich alles geschafft. Ja, und da gibt es auch diese Situation, wo du wirklich von einer Plattform zur nächsten musst und da ist so ein Netz und dann ist es wie so ein freier Fall. So, und das habe ich alles geschafft. Ich habe das wirklich geschafft. Geschrien, es wurde per Video aufgenommen jedes Mal, weil es ist so lustig. Ne, Gott sei Dank auf YouTube nicht hochgeladen. Aber wäre vielleicht ja mal eine Idee, da gäbe es mal ein paar Klicks. Und dann zum Schluss gab es diese eine Stelle, da wo du so auf gefühlt 100 Meter Höhe stehst auf dieser Plattform und dich dann irgendwie abseilen musst. Und du musst diesen Schritt tun von dieser Plattform runter und dann fällst du irgendwie, also es ist ganz lose und dann hakt sich das Seil irgendwie, dann merkt es, dass du dran bist und wird fest. Und dann standen die alle unten. Und sagen, Gideon, jetzt bist du dran. Und du lässt die Leute vor. Und ich sage, das darf nicht sein, das ist locker. Wie kann das halten? So, vielleicht bin ich zu schwer oder vielleicht bin ich zu leicht. Und so, keine Ahnung. Es gibt so diese Momente. Ne? Und letztendlich habe ich es ja auch irgendwie hierher geschafft. Und ich habe es auch wirklich gemacht. Ich wurde nicht runtergeholt. Ja? So. Aber das sind so Momente, wo wir Herausforderungen haben, wo wir manchmal Angst haben, uns mit bestimmten Themen zu beschäftigen und uns wirklich fragen, hält dieses Seil auch? Ja, der Retter, der Richter, das, was in der Bibel steht, stimmt das auch wirklich? Das kannst du nur herausfinden, wenn du das erlebst, wenn du Schritte darauf hinzugehst. Das Bild vom mächtigen Jesus, der wiederkommen wird, das wird dein Bild wunderbar und großartig erweitern. Und es wird genau das passieren, du wirst dich nicht mehr fürchten. Egal, was dir hier auf der Erde begegnet, egal, ob es klein ist, egal, ob es groß ist, weil es für Jesus nichts zu klein ist, für Jesus nichts zu groß. Weil du weißt, nicht nur das Lamm ist mit dir, sondern auch der Löwe ist mit dir. Und ich liebe das Bild dieses Löwen, das ist übrigens ein Hintergrundbild bei meinem PC, jedes Mal, wenn ich das sehe. Ja? Jesus, er ist der Löwe und das Lamm. Und das ist so krass, als Jesus dann auch hier ankündigt und sagt, ich komme bald. Und Jesus sagt, und Johannes sagt, Jesus, Amen, so ist es, bitte komm, bald, unbedingt. Am Anfang Offenbarung 1, wow, dieses ehrfürchtige Bild, und zum Schluss Offenbarung 22, sagt Johannes, komm unbedingt. Und es sind drei Aspekte, die ich heute so rausgreifen will, die ich glaube, die Johannes begriffen hat. Und der erste Aspekt ist, mit Jesus kommt endgültig Erlösung in diese verlorene Welt. Mit Jesus kommt endgültig Erlösung in diese verlorene Welt. Jesus wird diese Welt endgültig erlösen. Und ganz ehrlich, ich freue mich darauf. Wir wissen eigentlich, dass die Klimaerwärmung so richtig nicht mehr aufzuhalten ist. So. Und auch das Plastik in den Meeren, dieses riesengroße Problem, wir haben die Erde irgendwie verseucht. Wir haben es als Menschen richtig verbockt. Das müssen wir irgendwie zugeben, dass wir das Ding irgendwie richtig verbockt haben. Nun heißt es nicht, dass wir sagen, hey, nach mir die Sintflut und irgendwie leben, jetzt haben wir es eh verbockt, jetzt können wir es richtig verbocken. Ich glaube auch, dass der Auftrag, den Gott uns gegeben hat am Anfang des Wortes, als er den Menschen hineingesetzt hat, in den Garten, ihn zu hegen und zu pflegen, so nach wie vor gilt, auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Aber das heißt auch nicht sozusagen, dass wir jetzt irgendwie unsere Hände irgendwie auf Asphalt kleben sollen oder so. Ne? Ich sage, kleb lieber die Hände an das Wort Gottes, ja, und lies es. Viele haben Angst vor der Zukunft, wie das mit der Erde werden wird. Aber ich bin ganz entspannt, weil ich weiß, Gott hat ein Erneuerungsprogramm vorbereitet. Und das entspannt mich, dass unser himmlischer Vater alles bis zum Ende durchgedacht hat. Der hat nicht gedacht, oh Mann, die Menschen, was machen die? Oh my goodness, wie sollen wir das wieder überhaupt gerade biegen? Er hat ein Erneuerungsprogramm von Anfang an gestartet und wusste, wie das Ende aussehen wird. Es wird eine neue Erde geben und einen neuen Himmel. Gott sei Dank. Das Problem haben wir schon mal gelöst. Ja. Ein Sinnbild sehen wir ja auch schon jetzt, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann beginnt ja auch dieses Erneuerungsprogramm schon. 2. Korinther 5, Vers 17, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte kommt weg, das Neue kommt rein. Das ist Erlösung und unsere Welt braucht Erlösung. Erlösung von dem Bösen, von Egoismus, von Besserwisserei, von Hass, auch wie wir das im Vaterunser-Gebet in Matthäus 6 dann auch beten, ja, erlöse uns von dem Bösen. Und alles, was wir nicht gekittet kriegen, er wird es richten, in jeder Hinsicht natürlich. Nicht nur das Gerade, was gebogen ist, wird es richten, sondern er wird auch richten darüber. Mit Jesus kommt endgültig Erlösung in diese verlorene Welt. Der zweite Aspekt ist, mit Jesus kommt endgültig Hoffnung in diese hoffnungslose Welt. Jesus lässt dich nicht und lässt uns nicht allein mit unseren Problemen. Er sagt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Alles Bilder, die wir sehr wohl aus der Advents- und Weihnachtszeit kennen. Mit Jesus kommt Gerechtigkeit. Und zwar seine Gerechtigkeit. Das mag uns nicht so passen, weil wir gerne eine eigene Vorstellung haben von Gerechtigkeit. Weil wir gerne auch wissen, wie es sein soll. Aber es geht nicht darum, was wir uns vorstellen, wie es sein soll. Es geht darum, wie Jesus sich vorstellt, wie es sein soll. Wir reden immer von seiner Gerechtigkeit. Und wir wollen am liebsten irgendwie alles harmonisieren. Ja, Ende gut, irgendwie alles gut. Die Frage ist, was ist die Gerechtigkeit Gottes in diesem Moment? Und damit alles gut wird, bedeutet diese Gerechtigkeit, dass das Böse konsequent draußen bleibt, in der neuen Welt. Und damit sind auch die gemeint, die draußen bleiben, die das Böse tun und die das Böse lieben. Nicht alle kommen in das himmlische Jerusalem. Das lesen wir ganz klar hier in Offenbarung 22, Vers 15. Bestimmte Menschen können das himmlische Jerusalem nicht betreten und die werden hier als Hunde bezeichnet. Nun für uns als sehr tierliebhabende Nation, Deutschland, etwas verstörend, das Bild. Ich muss auch sagen, das ist so ein Vers, der würde ich gerne den Bibabo nutzen, den Bibelbastelbogen. Ja, trenne alle Seiten und Verse raus, die dir nicht gefallen in dieser Bibel. Aber das steht hier drin, weil es die Gerechtigkeit Gottes ist. Der Hund hier ist der, sozusagen der lästige, verachtende orientalische Straßenhund. Der ist nicht so angesehen wie heute bei uns hier in Deutschland, sondern war damals verachtet. Und sie werden hier näher beschrieben, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und lügt. Ganz ehrlich, so, wenn wir an den Himmel denken, dann wollen wir auch nicht, dass die irgendwie im Himmel sind, oder? So ein Mörder. Hey, super, dass du da bist, Mann. Hab dich richtig erwartet hier. Ich meine, das Wort Mörder hier, auch in der Bibel, sagt immer mehr aus, als Menschen zu töten, weil schon ein falsches Wort zu sprechen, bedeutet auch, andere zu töten, weil du etwas von der Ebenbildlichkeit Gottes wegnimmst vom anderen. Und es stirbt. Du tötest augenblicklich. Also es ist schon spannend einfach, welche Bilder hier verwendet werden. Und nun stellt sich die Frage natürlich, ob überhaupt solche Menschen zu Gott kommen können. Können solche Menschen überhaupt eine Beziehung zu Gott haben? Ja, auf jeden Fall. Sie können es. Ja, wenn sie erleben, dass Jesus, der als Lamm gekommen ist und geschlachtet worden ist für ihre Sünden, für die Fehler und sie reinwäscht von dem Allen, können sie wirklich zu Jesus kommen. Doch hier sind ganz klar die gemeint, die von den bösen Dingen ganz bewusst keinen Abstand nehmen wollen, die das weiterhin lieben, die das weiterhin tolerieren. Und hier ist die Hoffnung, dass in Jesus Gerechtigkeit ist, ja, und er das Böse richten wird. Der dritte Aspekt ist, mit Jesus kommt endgültig Wiederherstellung in diese kaputte Welt. Jesus schenkt Heilung, Jesus schenkt Wiederherstellung. Das ist so ein bisschen mein Lieblingspunkt. Ja, das will er für jeden Einzelnen hier von uns. Auch hier ist die Gerechtigkeit gemeint. Matthäus 12, Vers 20, zitiert übrigens aus Jesaja, heißt es, so spricht Jesus, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Was für ein Bild. Er wird nicht irgendwie, wo Dinger noch irgendwie schon kaputt sind oder halb kaputt sind, sagen, oh, wir machen das ganz kaputt. Und das ist hier verloren. Hier ist keine Hoffnung mehr da. Hey, bei Jesus ist Hoffnung. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen und auf seinem Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Im Zusammenhang dazu nochmal die Offenbarung 22, Vers 14. Glücklich sind die, die ihre Gewänder waschen. Sie sollen ein Anrecht haben auf den Baum des Lebens und durch die Tore einziehen in die Stadt. Nun, hier ist wieder ein Bild gebraucht. Was ist natürlich mit Gewänderwaschen gemeint? Das sind jetzt nicht irgendwelche Waschfrauen gemeint, die jetzt irgendwelche Gewänder waschen. Das ist auch nicht die Taufe gemeint. Viele lesen wirklich darin, dass hier die Taufe gemeint ist. Sondern hier ist wirklich die dauerhafte und lebenslange Glaubensnachfolge gemeint. Jesus dauerhaft und lebenslang nachzufolgen. Es gibt auch ein anderes Wort, was wir lesen in Epheser 5, Vers 26, das Wasserbad des Wortes. Also wenn wir mit Jesus, dem lebendigen Wort, unterwegs sind, lesen und hören und tun, was er sagt, ja, wird unser Inneres auch gereinigt. Spannend, weil oft wird unter Gewänderwaschen gemeint, ja, ich habe einmal Jesus irgendwie mein Leben gegeben und irgendwie that's it, sondern hey, es heißt auch hören und tun, das ist hier tatsächlich gemeint. Und wenn Jesus kommt, dann bleibt nichts mehr, wie es war. Und ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der nicht zusieht, sondern auch eingreift. Auch ganz konkret in unsere Situation. Jesus will heilen, Jesus will wiederherstellen. Er haut nicht noch drauf, wo Dinge schon irgendwie kaputt oder zerbrochen sind. Der Soldat, ich meine, Petrus hat Jesus verteidigt und das Ohr abgeschlagen. Was macht Jesus? Er nimmt das Ohr, ja, und heilt den Soldaten. Das ist unser Gott, der heilt und wiederherstellt. Und als Vorbild steht hier dieser paradiesische Baum des Lebens, an dem wir Anteil haben, schon jetzt. Er, wenn er unsere Quelle ist und die Kraft des Lebens. Und das alles hat mit dem ersten Kommen begonnen und wird vollendet werden. Jesus kommt nicht nur in dein Leben, um anzufangen, sondern auch zu vollenden. Und ich weiß gar nicht, weil ich will so ein bisschen jetzt reingehen, was das für uns ganz konkret bedeutet. Weil wir lassen oft auch Gott in uns Dinge anfangen, aber wir wollen es meistens selber vollenden. Galater 3, Vers 3, da heißt es ja, wo Paulus dann irgendwie zur Kirche dann spricht und sagt, Mensch, im Geist haben wir doch begonnen, wollt ihr jetzt alles im Fleisch vollenden? Aber wir haben auch Situationen, wo wir Dinge im Fleisch vollenden. Und die Frage ist, wo hast du die Hoffnung aufgegeben? Bist du bereit, wenn Jesus in dein Leben kommt, dass du sagst, er ist nicht nur Anfänger in meinem Leben, er ist auch der Vollender? Jesus, ich will, dass du nicht nur als Retter an meiner Seite bist, sondern auch als Richter. Und ich kann euch sagen, das ist schon manchmal herausfordernd, wenn Gott einen überführt, auch von Fehlern, die man macht. Aber es tut so gut, wenn er heilt und wiederherstellt. Wenn man den Mangel dann auf einmal sieht, aber Jesus kommt nicht, um auf den Mangel zu zeigen, um zu sagen, hä, Ellerbetsch, sondern er kommt wirklich, um Heilung hineinzubringen und es auszufüllen, diesen Mangel in uns. Und ich habe manchmal so viel Mangel. Und vielleicht hast du auch so viel Mangel. Und die Frage ist, was willst du tun? Lässt du es zu, dass Gott Dinge auch in deinem Leben zu Ende bringen kann? Egal, was er angefangen hat. Manchmal vertrauen wir auch Gott darauf, dass er Heilung schenkt und dann beten wir so und dann fangen wir damit an, aber wir glauben nicht, dass Jesus das vollenden kann. Aber das ist die theologische Linie. Wenn wir an ihn als den Vollender glauben, dann wird er das auch vollenden in deinem Leben. Und wo ich dich ermutigen will, ist, hör endlich auf mit dem alten Leben. Hör endlich auf mit Kompromissen, wo du dich vielleicht dem Erneuerungsprogramm Gottes irgendwo widersetzt und sagst, das will ich gar nicht und anfängst dann irgendwie auszusuchen, was du von Gott haben willst und was nicht, sondern setz dich aus dem Wasserbad Gottes, wenn er kommt hinein in dein Leben und das wirklich reinigt. Lass dich von Jesus erlösen, komplett. Liebe das Gute, hasse das Böse und Hoffnung kommt nur, wenn wir klar Schiff machen. Und dann kommt auch vollkommene Gerechtigkeit in unser Leben hinein. Und ich habe das schon gesagt, es tut so gut, wenn Friede, Freude und Gerechtigkeit kommt. Und die Frage ist auch, wo suche ich denn selbst Gerechtigkeit und suche nicht die Gerechtigkeit Gottes? Und wo lasse ich es nicht zu, dass er als Löwe für mich kämpft, wo ich eigentlich wie so ein Löwe kämpfen will? Aber eigentlich will Jesus als Löwe für dich kämpfen und dass seine Gerechtigkeit wirkt. So, und vielleicht gibt es Situationen auch in deinem Leben, wo du ganz genau weißt, was deine Gerechtigkeit ist und was dir zusteht. Hast du vielleicht mal Gott gefragt, wie er die ganze Situation sieht? Wie seine Gerechtigkeit aussieht überhaupt in dieser Situation? Und hier kommt diese ermutigende Geschichte jetzt und das Ende. Er setzt dich als Licht in diese Welt, genau dort, wo du bist. Genau in diese dunkle Welt. Um Wiederherstellung und Heilung zu bringen. Als derjenige, den du erfahren hast, als Anfänger und Vollender. Sein Frieden ist in dir. Und überall, wo du bist, bringst du eigentlich Frieden und bist du ein Botschafter des Friedens. Und ich weiß gar nicht, wie deine Family aussieht. Und vielleicht graut es dir ein bisschen davor, wenn es auch zu Weihnachten, Heiligabend geht und dann die Weihnachtstage und man trifft sich mit Familie und du denkst einfach, ey, darauf habe ich echt keinen Bock, ne? Aber wenn Jesus als Anfänger und Veränder in deinem Leben wirkt, ja, dann wirkt er auch als Friedefürst in dir. Das heißt, du kannst Frieden in die Situation bringen. Weil Jesus in dir lebt, kannst du Wiederherstellung und Heilung in die Situation bringen. Fang an, schon jetzt dafür zu beten. Ja, anzufangen, zu beten dafür, aber zu glauben, dass er es auch verenden wird. So, und auf einmal trifft sich die Familie und sagt, irgendwie war das dieses Jahr ganz anders. Das war das beste Weihnachten ever. So, weil du einfach erlebt hast, dass Jesus als Licht dieser Welt dich gesetzt hat. Jesus kommt nicht nur in dein Leben, um anzufangen, sondern auch zu verenden. Und die Tatsache, dass Jesus nicht nur Retter ist in meinem Leben, sondern auch Richter, ich kann euch sagen, das hat mein Leben mit Jesus komplett verändert. So, also ich kann nachts inzwischen gut schlafen. So, und wenn andere sagen, es ist Entrückung, sage ich, ey, chill mal, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ne? Aber weil ich weiß, er ist als Richter auch an meiner Seite und mit mir unterwegs. Und ich lasse das zu, dass er auch als der Löwe wirken kann. Und so wichtig ist, dass wir jetzt schon bereit sind. Wenn wir Offenbarung 22 reinlesen, du kannst gerne nochmal das Kapitel zu Hause lesen, ist gar nicht so lang, ich meine, es hat 22 Verse auch. Dreimal steht, ich komme bald. Und die Frage ist, bist du vorbereitet? Bist du vorbereitet, wenn es dann heißt, glücklich sind die, die ihre Gewänder waschen? Und wenn ich nochmal zurückgehen darf auf Jesaja, ich habe so viel zitiert heute aus Jesaja, da ist diese eine Stelle, wo es heißt, auch wenn eure Sünde noch blutrot ist, schneeweiß soll sie werden. Und das zeigt, wie Jesus wirkt, endgültig und vollständig und vollkommen. So, wie er Dinge weiß macht. Und nun bin ich ein bisschen handwerklich begabt ab und zu, wenn ich mir nicht einen Finger schneide. Und da war so ein Rahmen, so aus den 70ern, so aus Eichenholz. Und ich habe das weiß lackiert und es ist echt gut geworden. So natürlich habe ich, ich bin so ein Perfektionist, aber echt mal gut geworden. Ne? Und man muss mindestens eigentlich so dreimal lackieren, also geschliffen, angeschliffen. Und das Spannende ist, das erste Mal habe ich lackiert und dann scheinen so Dinge durch. Gerade weil es dunkel ist und es ist weiß. Und dann gibt es auch so Rillen, so schwarze Rillen. Ja, die kannst du mit dem Lackfarbe gar nicht irgendwie kitten. Du siehst sofort das Schwarze durch. So, und dann bin ich rangegangen mit Acryl. Vielleicht sind Handwerker sagen bloß nicht mit Acryl. So, und habe das zugemacht. So, aber das Ergebnis ist gut geworden. Es ist alles weiß geworden. Aber das zeigt, wenn dieses Bild ist, Jesus macht alles weiß in deinem Leben. Egal wie viel Schuld du hast, egal wie viel Fehler du aufgeladen hast, er macht einfach alles weiß. Jede Rille. So, und er arbeitet dran und sagt, okay, lackieren wir noch einmal. So, und jetzt sehen wir nochmal, wir lackieren das noch einmal. So, und jetzt sieht es perfekt aus. Das Bild, was Jesaja hier verwendet, selbst wenn deine Sünde blutrot ist. Und Jesus ist als Retter vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen. Und wer ihn als Retter angenommen hat, der braucht sich keine Sorgen machen, ihm als Richter zu begegnen. Ja, weil du best friends bist mit ihm. Aber ich will dich heute einladen, wenn du noch nie die Chance Jesus gegeben hast, dass er überhaupt als Anfänger in deinem Leben wirkt. Sicherlich hat er angefangen, in deinem Leben zu wirken, sonst würdest du es nicht merken, aber dass du ganz bewusst ihn in dein Leben reinlässt und dass er kommt auch als Retter, damit du ihm wirklich als Richter entgegentreten kannst, weil jeder von uns wird das tun. So, und wir wissen nicht, wann das sein wird. Ja, keiner weiß das von uns. Wir wissen, wie viel Geld wir vielleicht auf dem Bankkonto haben. Das können wir genau sagen, vielleicht auf einen Cent, aber keiner weiß, wie viele Sekunden wir haben. So, ne? Aber da will ich dich einladen, dass Jesus kommt in dein Leben als Anfänger. Und lass uns unsere Augen schließen, weil Jesus reicht dir gerade die Hand. Und vielleicht bist du richtig übermannt wie Johannes, der sich so fürchtet. Und Jesus legt die Rechte auf Johannes und sagt, fürchte dich nicht. Und wenn du heute eine Beziehung mit Jesus anfangen willst, hey, dann heb doch ganz kurz deine Hand und sag, hier bin ich. Jesus, ich will mit dir anfangen. gerade jetzt deine Hand und sag: Jesus, ich bin bereit. Ja, danke, danke. Ich will mit dir anfangen, mein Leben zu leben. Ja, vielen Dank. So. Und ich merke auch, dass Leute hier sind, die können auch gerne die Hände wieder runternehmen. Ich merke auch, dass Leute hier sind, die die Angst haben, Jesus zu begegnen als Richter. So die Story, die ich am Anfang erzählt habe. Und ich will dir zusprechen: Herr, lerne Jesus wirklich da neu kennen. Und lade dich ein, da wo du bist, auch uns alle wirklich aufzustehen, dieses Gebet nachzusprechen. Und auch wenn du Angst hast, wirklich Jesus als Richter zu begegnen, wirklich dieses Gebet nochmal nachzusprechen für dich und sagen: Jesus, du bist mein Anfänger und Vollender. Bete mir einfach nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin, und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund: Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Amen. Gib mal einen Applaus für diejenigen, die sich einfach entschieden haben. Da ist echt Party im Himmel. Ich kann nur sagen, wirklich Party im Himmel. Und ich sage: Jesus freut sich über dich, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und wenn du hier bist und diese Entscheidung getroffen hast, dann geh nicht weg. Wirklich, wir wollen unbedingt gerne persönlich mit dir reden. Auch gerne laden wir dich ein, in die Gebetslounge zu kommen. Vielleicht ist auch noch nicht so alles bei dir gesagt, dass du sagst: Boah, jedes Mal, wenn ich zu Jesus komme, habe ich irgendwie so eine Angst, als wenn er so als Richter, wenn ich das lese. Lass wirklich nochmal für dich beten. Und ich will jetzt einfach den Segen Gottes aussprechen über dein Leben, auch über unser Leben, jetzt auch für Weihnachten. So, du kannst gerne deine Hand ausstrecken, ne, und die andere Hand, wo du sagst: So, ich empfange. Halleluja. Herr, so segne ich jeden Einzelnen hier in diesem Raum, auch online, jeder, der im Livestream einfach zugeschaltet hat. Herr, dass deine Kraft wirksam wird in unserem Herzen. Herr, dass wir mehr und mehr erleben, wie du nicht nur Anfänger bist, sondern auch Vollender. Herr, ich segne dich. Ich segne dich, der du hier stehst und auch einfach sitzt, dich auszustrecken und dass deine Kraft wirksam wird. Jedes Gebet, was du sprichst, dass du merkst, da kommt seine Power hinein, da kommt Heilungskraft hinein. Auch jeden Schritt, den du tust, wo du merkst, du nimmst Land ein, was wirklich versprochen ist. Eine Sicht zu haben für deine Familie und auch dafür einzutreten und auch Ergebnisse zu sehen, schon zu Weihnachten. In seinem Namen bist du gesegnet. Amen.